Es geschieht am helllichten Tag. Ein Halteverbotsschild rechts, ein Kameramann links, 20 Männer wie aus den 30er Jahren gekleidet und ein Mann, der von einem Kran herunter Action schreit. Ja, so sieht ein ganz normaler Drehtag in Berlin. Entschuldigung, muss ein Textfehler sein. Ihr meint wahrscheinlich Hollywood, oder?
Nee, ist richtig so. Berlin hat ja unglaublich viele internationale Projekte am Start. Denk doch mal an hier, Inglourious Basterds, Jason Bourne, Captain America, Unknown Identity, das Damen-Gambit oder James Bond Octopus.
Ah ja, stimmt. Und dann gibt's ja auch noch diese ganzen Filmsynchronstudios, wo die Stars dann ihre deutschen Stimmen bekommen.
Ja, genau.
Ah ja, alles klar, weiß Bescheid. Ich mach's auch mal, es kann nicht besser. Es geschieht am helllichten Tag. Ein Halteverbotsschild rechts, ein Kameramann links, 20 Männer gekleidet wie aus den 30er Jahren und ein Mann, der von einem Kran herunter Action schreit. Ja, so sieht ein ganz normaler Drehtag in Berlin aus. Berlin ist Fan von Hollywood und umgekehrt. Für unsere heutigen Gäste bei Kiez und Schnauze rollen wir den roten Teppich aus und lassen die Scheinwerfer strahlen. Denn sie wissen, warum Berlin immer wieder und immer mehr in den Mittelpunkt von Filmproduktionen rückt. Also haltet euch fest, denn Hollywood hat nicht erst seit gestern eine Dauerkarte in Berlin.
Passt das so? Stimmung richtig?
Perfekt, Matti. Ich danke dir. Ab jetzt übernehme ich, okay?
Okay, alles klar.
Kiez und Schnauze. Unsere Themen, unsere Stadt.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 6 schon bei Kiez und Schnauze. Da beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Internationalität. Heute zieht quasi Hollywood und Glitzer und Glamour ein bei uns hier in diesem Podcast von Wir Berlin. Genauer gesagt beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Berlin als Produktionsstätte von internationalen Filmen, TV, aber natürlich auch Serienproduktionen. Denn wusstet ihr zum Beispiel, dass mehr als 300 Filme pro Jahr in der Hauptstadtregion gedreht werden? Dazu kommen dann aber noch Serien, zum Beispiel Musik, Clips oder auch Werbefilme. Und für das Jahr 2021 verzeichnet die Region sogar einen Drehtagrekord. Geschätzt rund 6000 Drehtage hat es wohl 2021 in Berlin gegeben, laut dem Medienboard Berlin-Brandenburg. Wir schauen uns also an, warum Berlin als Standort für Medienproduktionen so interessant ist, welche Vorteile es für uns als Hauptstadt hat, wenn schauspielende Produktionsfirmen und so weiter ihre Filme und Serien eben bei uns drehen, eben auch wirtschaftlich. Und das machen wir gemeinsam mit Herrn Eike Wolf, Leitung Studiobetrieb und Marketing der Studio Babelsberg AG und Mitglied der Geschäftsleitung. Hallöchen.
Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Danke, dass du da bist. Ja. Wir wollen aber eben auch wissen, was macht denn jetzt Berlin einfach so interessant als Produktionsstätte, eben gerade für internationale Produktionen. Wie läuft eine Produktion überhaupt ab und wie wichtig sind Aufträge für unsere Hauptstadt? Das beantwortet uns Frau Christiane Krone-Raab, Leiterin der Berlin-Brandenburg Film Commission. Hallo auch an dich.
Hallo.
Und natürlich haben wir auch von der schauspielenden Seite jemand mit dabei. Und zwar ein fast seltenes Exemplar, denn Josephine Busch ist tatsächlich Ur-Berlinerin. Born and raised in Berlin und Schauspielerin, gerade in ihrer Hauptrolle zu sehen bei der Krimireihe Letzte Spur Berlin. Wie hat es dich geprägt, in Berlin, einer so künstlerischen Stadt, aufzuwachsen?
Also einmal hat es meinen Wunsch, Schauspielerin zu werden, erstmal überhaupt entstehen lassen, weil ich habe schon früh im Friedrichstadtpalast das Kinderballett mir angeguckt, weil da meine Freundin, die 3 Jahre älter war, getanzt hat und ich war so, wow, ich will auch auf die Bühne. So, ich habe mich dann aber gegen Ballett entschieden, weil mir das schon beim Zusehen zu anstrengend vorkam. Und es war aber klar so, boah, man kann auf die Bühne, auch schon als Kind. So, das hat mich total mitgenommen und dachte so, ich muss da auch hin. Und habe mir dann eben so eine Jugendgruppe, Jugendtheaterwerkstatt, damals vom Theater Strahl, das ist auch ein Kinder- und Jugendtheater in Berlin, musste ich mitmachen unbedingt und war sofort in der Welt drin und konnte das eben. Ich hatte dann die Auswahl, in welche Jugendtheatergruppe geht man. Ja. Also du musst nicht erst irgendwie eine Stunde mit dem Auto in die nächste größere Stadt fahren oder dich von deinen Eltern fahren lassen, sondern ich bin nach der Schule mit der U-Bahn dahin, 2x die Woche und irgendwie ziemlich spät abends wieder zurück und es ging eben alles. Ja.
Gut, und vom Jugendtheater ging es für dich dann zur Schauspielschule. Von dort direkt auf die große Musicalbühne. Da hast du Hinterm Horizont ja gespielt, die Hauptrolle. Und dann eigentlich immer weiter bis hin zu deiner eigenen ZDF-Krimi-Reihe Letzte Spur Berlin, in der du ja jetzt die Hauptrolle auch, die Ermittlerin quasi spielst. Aber du hast eben auch schon internationale Off- und Indie-Produktionen gemacht. Da kommen also Filmemachende aus L.A., aus New York nach Berlin, um hier ihre Projekte zu verwirklichen. Was ist denn an Berlin so attraktiv für die?
Das eine ist, alle wollen ja gerade nach Berlin. Mhm. Ne? Berlin hat ja gerade diesen coolen Arm, aber sexy. Und es gibt noch so ein paar alte 90er-Jahre-Baracken. Es hat noch was Authentisches. Es gibt eben auch noch ein paar Berliner. und ja, dieses Herz mit Schnauze oder so. Mhm. Also es hat so einen bestimmten Charme, den die Leute irgendwie gerade gut finden. Mhm. Und natürlich auch die Clubszene und so. Mhm. Weshalb ich so das Gefühl habe, alle finden das super sexy. Und oh, je abgefuckter das Haus aussieht, desto besser und so. Mhm. Und hier ist noch ein bisschen Krieg und hier ist noch ein bisschen Mauer. Mhm. Das ja, ist na, natürlich klar. Auch eine geschichtsträchtige Stadt. Und eben auch so eine Geschichte, die, also alle unsere Geschichten sind ja irgendwie auch so düster. Und ich glaube, das hat auch eine Anziehungskraft okay. auf Menschen. Ne? Mhm. Das ist irgendwie auch sowas. Klar, da gibt es viel Stoffe drüber zu erzählen, mhm. die man hier verfilmen kann. Und es ist aber auch, selbst für moderne Stoffe, hat das so eine Zugkraft, mhm. so eine auch so ein bisschen Gruselkabinett.
Ja, ja, irgendeine Magie um sich rum. Also du würdest sagen, es ist einmal ein Hype.
Es ist ein Hype.
Gerade innen irgendwie ja. einfach Berlin. Und natürlich auch trotzdem die Orte, die Locations, die wir haben in Berlin, die natürlich ihren gewissen Charme haben und ihre Geschichtsträchtigkeit genau. haben, die man woanders nicht ja. hat. So eine Mischung. Was würdest du sagen, hat dir Berlin auch da nochmal gegeben für deinen Job, für dein Schauspieldasein, was du in einer anderen Stadt niemals bekommen hättest?
Also ich habe vor allem in Berlin immer auch das Gefühl von, es ist so viel möglich. Es kann so viel passieren. Mhm. Es ist ja bei uns Schauspielenden immer so. Wir warten ja irgendwie auf das Nächste, was kommt. Mhm. Aber ich glaube, in Berlin habe ich immer so das Gefühl, oh, hier ist so viel, hier fällt mir immer was ein. Hier kann ich immer entweder eine Indie-Produktion machen oder ich kann mit Leuten Songs schreiben, die um die Ecke sind. Oder mhm. ich kann selber einen Theaterabend machen mit Leuten, die Bock drauf haben und die hier sind. Ja. Also es gibt mir auch eine Ruhe zu wissen, hier sind alle.
Schön.
Und, mhm. Und man kann sich zusammenfinden, mhm. wenn man Zeit hat. Und es gibt so viele Leute, die so sind wie ich.
Jetzt hast du ja auch schon gesagt, Berlin gerade beliebt, wenn es ums Thema geht, Drehen und abgerockte Locations. Und ich hatte es tatsächlich jetzt gestern erst wieder, weil ich wohne da auch Schönhauser Allee und die drehen ja ständig unter dieser Schönhauser Allee U-Bahn. Und da war wieder gestern alles abgesperrt und du konntest wieder nicht parken. Also und das kriegen wir Normalos ja dann wieder mit. Gut, das wird wieder, da drehen sie wieder alles abgesperrt. Ich muss mein Auto irgendwo anders hinstellen. Was für kuriose Geschichten kennst du denn da, hast du da erlebt?
Es ist ja, du kommst ja als Filmteam immer wie so ein Eindringling daher, als ob dir das jetzt gehört ja. für den Tag auch, ne? Mhm. Und ey, wir haben auch schon auf Friedhöfen gedreht, wo man dann so dachte, oh Gott, das ist so furchtbar. Hier steht das Catering, hier ist der Tisch, wo meine Schnittchen drauf sind, Hilfe. Und was die Anwohner, Anwohnerinnen betrifft, klar, es gibt eben so bestimmte Häuser, die sehen noch alt und geil aus. Mhm. Und die gehören aber jemandem, der will ganz viel Miete dafür. Mhm. Das heißt, du zahlst eine absurde Miete und dafür hast du aber noch ständig irgendwie Leute vor deinem Fenster im Erdgeschoss, wo du versuchst, Spanisch zu unterrichten oder was auch immer.
Ja, ja.
Und da ist dann immer so ein gesamtes Team und die alle telefonieren laut und wohnen da halt jetzt für den Zeitraum und denken so, hä, wieso, mir gehört doch aber das alles jetzt. Eine Sache war noch, da haben wir mal auf dem Hinterhof gedreht, mhm. also in einer Wohnung, Fenster zum Hof quasi und mussten da irgendwie, war das eine lautere Szene.
Okay.
Wir drehen so, erste Ding war, wir ziehen an der Jalousie, die kommt komplett runter und dann drehen wir die Szene und dann schreien wir und dann höre ich von draußen auf einmal, ey, Globele takt!
Das lieb ich.
Ja, also es ist so geil, natürlich, da wird sich eingemischt. Und einmal, wir hatten auch schon den Fall, oh Gott, da haben wir versäumt, der Polizei Bescheid zu sagen, was wir drehen und waren auf einem Dach und haben gedreht, dass der Kollege darüber nachdenkt, sich das Leben zu nehmen. Und er stand am Dach und da haben so 5 Leute die Polizei gerufen. Da steht einer auf dem Dach.
Ja, und dass das eben genau nicht passiert, dafür ist ja unsere Christiane Krone-Raab zuständig, Leiterin der Berlin-Brandenburg-Film-Commission. Denn bei dir läuft quasi alles zusammen. Du bist erste Anlaufstelle für Filmteams, die eben in Berlin drehen wollen. Das heißt, bei dir prasseln Anträge ein, Anfragen ein, Drehgenehmigungen ein und dann eben musst du dich auch um sowas kümmern, oder?
Ich kann es mal kurz ein bisschen einordnen. Wir nennen uns Berlin-Brandenburg Film Commission, auf Deutsch gesagt könnte man auch sagen, Location Büro. Wir sind ein Servicebüro bei der regionalen Filmförderung der Länder Berlin und Brandenburg. Wenn du ins Kino gehst, ne, und einen Film siehst, und bis zum Ende des Abspanns sitzen bleibst, das ist ganz wichtig,
schwer,
ne? Dann liest du ganz unten, gefördert von Medienbord Berlin-Brandenburg.
Ja.
Also Berlin und Brandenburg haben eine Filmförderung und unterstützen die Produktion im Prozess der Produktion, aber auch im Prozess des Verleihs. Und die Produktion, das weiß auch nicht jeder, zahlen eigentlich zurück. Wenn du also schön oft ins Kino gehst, ein Ticket für die geförderten Filme kaufst, dann zahlt die Produktion diese Förderung zurück. Die Förderung ist ja, ne, das sind Steuergelder, die die Produktionen da bekommen. Aber es sind Darlehen. Die werden zurückgezahlt, wenn die Tickets in ausreichender Menge verkauft werden. Als eins. Und dann gibt es ein kleines Büro innerhalb dieser regionalen Filmförderung. Und das nennt sich Berlin-Brandenburg Film Commission. Wir sind ein Servicebüro. Uns können Filmschaffende, egal ob vom Studentenfilm, Dokumentarfilm, Werbefilmproduktion oder auch großer geförderter Kinofilm- und Serienproduktion, die können uns anrufen und Informationen bekommen zu Drehgenehmigungsverfahren. Ja, wir sind so eine Art Mittler zwischen den Welten. Wir sagen, wie es geht, was wichtig ist zu beachten, damit man die Bewohner, die Anwohner sozusagen nicht zu sehr in schlechte Laune versetzt. Wir haben eine große Motivdatenbank. Und wir haben einen Production Guide, wo man Crewmitglieder finden kann, was insbesondere heute in Zeiten des Fachkräftemangels natürlich auch extrem wichtig ist. Und wie ihr schon festgestellt habt, Berlin ist wirklich insbesondere aufgrund seiner absolut diversen, würde ich fast sagen, Locations extrem interessant. Die Lage der Stadt von Europa ist natürlich auch super. Und was internationale, das wird vielleicht der Eike auch noch bestätigen, was internationale Stars besonders an Berlin mögen, ist natürlich auch die Zurückhaltung der Fans. Also die
Fans und Presse wahrscheinlich auch oft.
Ja, genau, dass die sich hier fast frei bewegen können. Sehr, sehr gute Arbeitsbedingungen, also Locations natürlich, sehr geschichtsträchtig. Du hast aus verschiedenen Epochen Architektur, die du noch in Berlin findest.
Jetzt bist du schon mittendrin, Mensch, Christiane. Gut, dann können wir jetzt auch Schluss machen und danke fürs Zuhören. Und Eike, was würdest du sagen? Du hast ja auch viel Kontakt mit internationalen Teams. Was würdest du ergänzen wollen?
Ja, erstmal muss ich sagen, Christiane hat das schon super zusammengefasst und Christiane ist da mit ihrem Büro und ihrem Team da ein sehr, sehr wichtiger Ansprechpartner für uns. Wir selber mit Studio Babelsberg. Wir haben ja die 21 große Filmstudios zwischen Berlin und Potsdam und sind natürlich schon renommiert international auch in der Filmindustrie, was eben die Akquise großer internationaler Produktion angeht. Wir haben darüber darf ich reden. Wir haben ja den letzten Matrix-Film gemacht mit Keanu Reeves, Matrix 4. Wir haben den Film Uncharted mit Mark Wahlberg und Tom Holland vor anderthalb Jahren fertig gedreht, der jetzt mit großem Erfolg in die Kinos gekommen sind. Auch in Deutschland ein Riesenerfolg gewesen an den Kinokassen. Und neben den Studios selber sind wir eben auch ausführende Produktionsfirma. Das heißt, die großen US-Major-Studios, das sind Warner Brothers, Sony Pictures, Universal oder Fox, die jetzt Disney heißen, beauftragen quasi uns eben auch in der Herstellung dieser Filme. Okay. Das heißt, wir sind Herstellungsfirma. Wir engagieren in der Regel für einen so einen großen Film bis zu zwischen 400 und 600 Crewmitglieder, die wir einstellen auf diesen Film. Die arbeiten dann auch zwischen 9 und 12 Monate auf diesem Film in der Herstellung. Und im Zuge dessen ist Berlin natürlich wahnsinnig wichtig für uns, was eben die Drehfreundlichkeit, wie es so schön heißt, bedeutet, aber eben auch die Attraktivität dieser Stadt. Und das kann ich nur bestätigen, aufgrund schon allein der architektonischen Historie von Berlin bietet Berlin einfach so viele, was Motive angeht, so eine große Vielfalt an Motiven, dass es natürlich dann interessant ist für die vielfältigsten Filme, angefangen von Science Fiction bis eben historischen Filmen, aber eben auch Filme, die in der heutigen Zeit spielen.
Vielleicht nehmt ihr uns wirklich mal mit vom Anfang so einer Produktion, die ja nicht anfängt mit, wir drehen jetzt einen Film, sondern ja mit ganz viel Planung und Orga vorher, bis zum fertigen Endprodukt. Wann seid ihr da involviert?
Du schickst uns erstmal das Drehbuch. von deinem
das
Film.
Das mache ich. Und ihr findet es natürlich wahnsinnig
genau,
toll.
Dann müssen wir unterschreiben, dass wir dieses Drehbuch nicht ins Internet stellen.
Aha, natürlich.
Nein, also wir haben natürlich ein Team da sitzen in Babelsberg, die eben dieses Briefing bekommen. Dazu gehört natürlich das Drehbuch und möglichst weitere Informationen zum Design und zum Look des Films. Und dann kalkulieren wir diesen Film. Also wir brechen den Film quasi runter in allen Departments, ob das Kamera, Licht, Motive, Crew, also alle Kosten werden quasi ermittelt. Und dann haben wir irgendwann eine Zahl und da sagen wir, das kostet der Film, wenn ihr mit diesem Film nach Babelsberg oder nach Berlin kommt, dann kostet der dieser Betrag in der Herstellung. Das gleiche machen die mit anderen Standorten. Wir sind ja vornehmlich mit Europa im Wettbewerb. In erster Linie ist das natürlich England in London. Dann am Ende gibt es im Grunde zwei Entscheidungen der Produzenten. Ist es entweder die kreativen Faktoren, eben die Motive zum Beispiel, die gebraucht werden, oder es sind halt die finanziellen, was kostet der Film eben in diesem Land. Und dann im besten Fall ist es eben ein Mix von kreativen und aber auch wirtschaftlichen Faktoren, die dann sagen, na gut, wir wollen das mit Babelsberg oder wir wollen diesen Film in Berlin drehen. Und wir haben uns natürlich da in den letzten 15 bis 20 Jahren eine unglaubliche Reputation aufgebaut, wenn man jetzt angefangen mit Tarantino, Inglourious Basterds, mit der Vorleser, mit Kate Winslet, die da ihren ersten Oscar gewonnen hat. Wir waren bei den letzten 4 Wes Anderson-Filme dabei, hervorzuheben natürlich The Grand Budapest Hotel, den wir auch hier in Berlin teilweise gedreht haben, oder den letzten French Dispatch ebenfalls. Bridge of Spies mit Steven Spielberg. Also wir hatten ja nun wirklich die ganz großen Filmemacher schon in Babelsberg und deswegen sind wir natürlich da einfach auf dem Radar in Hollywood. Also die fragen uns dann natürlich, wenn der Film passt und wenn die sagen, okay, das könnten wir in Berlin drehen, dann werden wir automatisch kontaktiert und können da eben mit anbieten. Wenn wir diesen Zuschlag bekommen, dann gründen wir quasi für jeden Film eine eigene Firma, eine Babelsberg-Tochterfirma, und mit dieser Produktionsfirma produzieren wir quasi den ganzen Film. Wir stellen die Crew ein in allen Abteilungen, Produktionsmanagement, Kamera, Licht, Transportation, was man halt alles für diesen Film braucht. Das ist ja eine riesen Logistik dahinter. Und dann geht's eben auch los, Drehmotive, Drehgenehmigung. Jetzt kommt Christiane
mit
seinem Spiel ins Team.
Genau.
Die arbeitet eng dann mit unseren Location Scouts und Location Managern zusammen. Und dann wird eben der Dreh vorbereitet.
Okay, dann geht's ab zu Christiane, wo natürlich dann meine ganzen Wünsche eintrudeln. Und ich sage, ich brauche Locations von dir. Und dann agierst du los, Christiane. Was ist das Erste, was du dann machst?
Ich würde mal noch einen Schritt zurückgehen und ich würde sagen, die Vorgehensweise ist im Grunde bei jeder Produktion so ähnlich wie die von die Eike jetzt genannt hat. Das Drehbuch ist ganz entscheidend und das Drehbuch lesen natürlich, ich sag mal, der Autor schreibt es, der Regisseur war entweder schon involviert in den Schreibprozess oder eben auch nicht. Der Regisseur sucht sich ein kreatives Team, hat dann einen Szenenbildner oder Filmarchitekten. Der muss ja die Orte, die im Drehbuch beschrieben sind, muss er finden. Oder sagen wir es mal so, er muss sie entwickeln, richtig finden tut sie ja sein Team. Und zu dem Team gehört dann eben auch im weitesten Sinne der Location Scout.
Okay.
Der wird von ihm beauftragt, der liest natürlich auch das Drehbuch und liest dann da, ach okay, wir sind in den 20er Jahren, also geht schon mal ein Schalter an.
Ja.
Berlin der 20er finden, suchen und finden. Ja. Da kommen wir dann zurück zum Beispiel zu, ist ja gerade viel zu sehen, Babylon Berlin, man spielt es, man hat es angefangen, wir sehen die verschiedenen Epochen, das heißt, der hat ganz klar die Aufgabe, entweder 20er oder 30er oder 40er, je nachdem, in welcher zeitlichen Epoche das Buch schreibt, da loszulaufen. Dann haben Location Scouts durchaus Datenbanken, die kennen natürlich Berlin und Umgebung sehr, sehr gut, aber in dem Moment, wo sie nicht weiterkommen oder sagen, ich brauche noch ein bisschen Input, dann kommen sie zu uns und binden uns mit ein. Also wir gehen nicht aktiv raus und suchen die Locations, dazu sind wir viel zu klein, das schaffen wir gar nicht und wir dürfen und wollen natürlich auch den Crews keine Arbeit wegnehmen. Ne? Die Filme sind ja da, um wirklich auch Arbeitsplätze zu schaffen. Und aber das ist der Punkt, wo wir zusammenarbeiten. Es gibt auch Produktionen, die unsere Hilfe gar nicht benötigen, weil das Team so professionell und so ist und so gut ist und wenig an Grenzen stößt. Genau.
Das heißt aber, du würdest dann beim BER anrufen und sagen, hör mal, also wir brauchen hier für, weiß ich nicht, Dienstag und Mittwoch brauchen wir da Flughafenszenen, der Brad Pitt kommt nach Berlin, der muss da drehen.
Das macht die Produktion, aber in dem Moment, wo der Flughafen sagt, geht nicht, dann versuchen wir einfach zu vermitteln. Das ist wirklich eine unserer Hauptaufgaben, ist auch wirklich zwischen den Welten zu vermitteln.
Da habe ich ein Beispiel übrigens. Ja, wir haben letztes Jahr auch den vierten Teil, auch darüber darf ich jetzt sprechen, weil das Team abgereist ist, aber wir haben den vierten Teil von John Wick gedreht. Also Keanu Reeves hat sich lange bei uns in Babelsberg und in Berlin aufgehalten, nach Matrix. Und wir haben da 3 Nächte am Großen Stern gedreht, rund um die Siegessäule und mussten natürlich den gesamten Verkehr auch absperren. Und das sind natürlich dann Herausforderungen, wo man eng mit der Stadt, mit der Verkehrslenkung etc. zusammenarbeiten muss. Mhm. Und das ist natürlich dann wichtig, dass wir so eine Stimme wie das Medienboard haben oder beziehungsweise die Filmkommission mit Christiane Raab, die dann uns da auch eben auch auf politischer Ebene oft dann unterstützen, weil das natürlich Einschränkungen in den Berufsverkehr hat etc. Mhm. Und das tut uns dann auch leid für die entsprechenden Berlinerinnen und Berliner. Aber am Ende ist es ja dann, also die Effekte, die solche Filme dann ja auch für die Stadt hat, sind ja doch dann enorm und auch toll, was insbesondere natürlich die Image-Effekte.
Ja, da sprechen wir gleich drüber, Image und natürlich auch die wirtschaftlichen Effekte, die das mit sich bringt. Wie viele Drehbücher lest ihr, die nie was werden? Wie viel aus 10?
Aus 10?
Ja.
8.
Ja, wirklich, ist das so, wie man sich verschafft? Okay, und die letzten 2, die werden dann,
die
was?
Kommen dann durch, ja.
Und Thema Geheimhaltung, ab wann dürft ihr über was sprechen und was dürft ihr gar nicht?
Also ich darf mich nicht über laufende Produktionen äußern. Jetzt gerade, wir sind momentan, also jetzt gerade heute sind wir mit 3 Projekten insgesamt in Berlin und Umgebung sogar unterwegs.
In Hollywood-Projekten?
Das sind 2 Hollywood-Projekte, das andere ist eine deutsche Produktion. Ja. Und da haben wir in der Tat Verschwiegenheitsklauseln unterschrieben, dass wir darüber nicht reden dürfen, sondern in der Regel dürfen wir dann erst, wenn die Filme abgedreht sind oder ins Kino kommen, die dann kommentieren. Das hat aber auch natürlich einen Sicherheitsgrund, aber eben auch, weil wir eben Produktionsfirma sind. Am Ende sind das ja dann nicht unsere Filme, sondern wir sind ja nur für die Herstellung verantwortlich und die wollen... Die kommen ja hierhin zum Arbeiten und die wollen natürlich dann, das sind ja auch kreative Leute dahinter, die wollen halt so möglichst geräuschlos und in Ruhe diesen Film machen. Das ist halt unsere Aufgabe in Babelsberg oder hier in Berlin, denen eben diese Umgebung auch zu schaffen und zu kreieren. Und Christiane hat das ja auch schon angedeutet und da hat Berlin einen wahnsinnig guten Ruf. Unsere Crews haben einen fantastischen Ruf. Unsere Kulissenbauer haben einen fantastischen Ruf, weil wir eben so professionell arbeiten, dass die alle sagen, wow, das war ein tolles Erlebnis und ich komme wieder. Und die Berlinerinnen und Berliner sind da auch eben entspannt, was das angeht. Hier ist gar nicht so ein Hype. In Paris ist das gar nicht, wäre das gar nicht möglich, da ist auf der Straße mit einem Star zu drehen. Oder auch in London. Aber in Berlin ist das immer noch so ein bisschen, ja, interessiert mich nicht.
Ja, die Berliner halt, oder? Ja. Aber ist ja sehr interessant, weil wahrscheinlich auch ein Kostenfaktor natürlich, wenn ihr natürlich sagt, Brad Pitt ist da jetzt heute am Großen Stern dann ist da ein Riesenaufmarsch und dann müsst ihr vielleicht einen Drehtag verschieben, sind ja Riesenkosten, die man dann hat. Aber was ist denn jetzt wirklich der Unterschied zu Berlin oder vielleicht auch USA? Da sieht man ja immer wieder Paparazzi-Fotos von den Sets. Ja, ich denke jetzt hier wieder an den Barbie-Film, wo man ja schon die ganzen Kostüme gesehen hat und die Haare, die neuen Frisur. Warum ist das in Berlin nicht so und gibt's da auch Agreements mit der Presse?
Meines Wissens gibt es keine Agreements mit der Presse. Nein, das wäre ja auch, sollte man ja auch nicht machen. Nein, ich glaube, das hat so ein bisschen was mit Rücksichtnahme zu tun. Wir haben uns das, wie gesagt, über die Jahre erarbeitet. Also selbst als wir mit Brad Pitt gedreht haben, selbst als wir mit George Clooney Monuments Men gedreht haben, waren wir ja viel auch in Berlin unterwegs. Ich glaube, da wird am Anfang natürlich immer ein Foto offiziell veröffentlicht. Mhm. So, hier habt ihr jetzt das eine Foto und dann ist auch meistens...
Das kommt von euch?
Das kommt meistens von uns und dem Verleih dann, dem Studio.
Genau,
das wird dann kontrolliert. Genau, dann wird irgendwie eine Meldung wird gemacht mit einem Foto. Und dann ist meistens auch ruhig. Und ansonsten ist es natürlich auch unsere Aufgabe, dann die Kulissen oder das Set selber auch zu schützen und abzudecken. Mhm. Und eben, also in den Studios ist es natürlich einfacher, weil das unser Gelände ist. Aber draußen eben auch zu gucken, wenn man jetzt nicht wirklich direkt auf dem Potsdamer Platz dreht, sondern irgendwo in anderen Bezirken oder so, dass man es da auch möglichst geräuschlos macht. Eben auch natürlich, um die Anwohner und so nicht zu stören.
Das heißt, alles, was durchdringt, was man ja oft hat oder mehr bei deutschen Produktionen, ich denke auch so an Germany's Next Topmodel, ist eigentlich gewollt.
Ja, es gibt ja richtig Drehstartmeldungen von den Produktionen. Ne? Die Produktionen haben eine eigene PR-Agentur, die entscheiden, wann der Moment ist, dass sie sagen, jetzt gehen wir raus. Das ist natürlich auch der Moment, wo die Presse einbezogen wird und jeder die Info bekommt. Das ist auch der Moment, wo wir die Info bekommen. Also das Medienboard fördert ja viele der Produktionen, auch viele internationale Produktionen. Einerseits natürlich die Babelsberg-Produktion sehr oft, aber auch nicht alle, aber auch andere internationale Co-Produktionen. Die Förderentscheidungen, die das Medienboard trifft, die kann man ja online nachlesen.
Ja, okay.
Wir machen nur nicht die Produktionspresse. Die werden wirklich immer vom Produzenten, in der Regel vom Hauptproduzenten selbst lanciert und herausgegeben und der Zeitraum und Zeitpunkt bestimmt, sodass am Ende des Tages sicherlich jede Produktion zu einem Moment seiner Entstehung am Drehort auch mal in der Presse in Berlin war.
Und dann berichten wir wieder davon.
Genau.
Dann denke ich, ach, guck mal, da ist noch der Bredi. Jetzt haben wir schon gesagt, die Stars und Sternchen interessieren die Berliner und Berlinerinnen mal überhaupt nicht. Was uns aber interessiert, sind die Sperrungen. Jetzt wohne ich da Schönhauser Allee, die Gegend, da dreht ja ständig jemand unter dieser U-Bahn und dann können wir wieder nicht parken und Zeug und war. Dafür bist auch du zuständig, Christiane. Kommt das bei dir an?
Das kommt sehr oft bei uns an. Wir genehmigen nicht. Das machen natürlich die Berliner Behörden. Mhm. Wir informieren die Produktion darüber, wie die Genehmigungsprozesse aussehen,
genau,
welche Fristen sie einzuhalten haben, an welchen Orten es vielleicht vorübergehend auch einmal schwierig ist. Mhm. Wir informieren darüber, wie die Anträge auszusehen haben. Die sind recht umfangreich. Ne? Das ist relativ noch Papierkram. Wir sind da noch nicht so ganz im Zeitalter der Digitalisierung angekommen. Das heißt, der Aufwand bei den Behörden ist relativ groß in der Antragsbearbeitung. Du musst zum Beispiel einreichen ein Antragsformular mit allen Informationen zur Produktion, zum Antragsteller, mit Telefonnummern, dass man dich auch anrufen kann, wenn es vor Ort schwierig ist. Dann musst du genau beschreiben, was die Maßnahme ist. Brauchst du eine Spielfläche oder brauchst du nur eine Haltverbotszone für Parkraum?
Okay.
Ne, weil wenn der Drehort in einem Wohnhaus bei dir in der Schönhauser Allee ist, dann braucht die Produktion möglicherweise keine Spielfläche.
Mhm.
Aber wir waren ja vorhin schon bei einer Produktion wie Babylon Berlin, wo man sagt, ach, das ist 20er, 30er, 40er Jahre. Dann brauchst du möglicherweise für eine kurze Szene auf der Straße eine ewig lange Haltverbotszone, weil die Straße ja im Bild ist. Und alles, was im Bild ist, ist nicht immer alles digital zu entfernen in der Postproduktion. Ja. Deshalb versuchen die Produktionen natürlich relativ viel auch vor Ort zu drehen. Dann musst du Schilder entfernen und. Das heißt, es richtet sich nach dem Projekt, nach dem konkreten Projekt, was vor Ort dann umgesetzt werden soll. Und dann musst du auch Verkehrszeichenpläne erstellen. Ja, die Motivaufnahmeleiter sind, dass sie das machen. Die haben einerseits diese Antragsformulare und andererseits gibt es einen Verkehrszeichenplan, in dem Baumnummern drin sind, in dem die bestehenden Verkehrszeichen drin sind, in dem die Maßnahme, aus dem die Maßnahme wirklich hervorgeht.
Okay.
Gibt es eine Gehwegsperrung, gibt es eine Intervallsperrung? Mhm. Sperrung ist immer so ein Wort, was die Behörden gar nicht hören.
Wenn du bei der Stadt anrufst, Christiane, ist das schon, oh Gott, Christiane, es wird da dran, es wird wieder gesperrt. Ist das schon so oder habt ihr mittlerweile so einen Weg gefunden?
Ja, ich glaube, also ich bin es ja zum Glück nicht, die anruft, aber die Motivaufnahmeleiter und natürlich, sie müssen auch verhandeln. Ne? Sehr oft auch, sie wissen, es gibt Orte, alle wissen, dass recht viel in Mitte gedreht wird. Manchmal muss es aber auch so sein, weil man Berlin erkennen soll anhand der Wahrzeichen. Mhm. Da kannst du nicht sagen, ich gehe nach Weißensee. Trotzdem geht es natürlich, gerade was Wohngebiete angeht, kann man natürlich auch immer verstärkt und tun die Produktion auch, sie gehen verstärkt in die Außenbezirke, um Berlin so ein bisschen zu entlasten.
Mhm.
Damit es auch wirklich weiter filmfreundlich bleibt. Also es ist zwar unsere Aufgabe zu hoffen und zu unterstützen, dass eine Maßnahme durchgeführt werden kann, egal ob Brad Pitt dabei ist oder nicht, aber natürlich auch gern, wenn er dabei ist und er soll auch öfter kommen.
Funktioniert es öfter, wenn man sagt, Brad Pitt ist aber dabei? Na gut, dann sperre ich die Straße. Funktioniert das?
Also da ist es wirklich so, dass für uns als Filmkommission jedes Projekt wichtig ist, weil jedes Projekt muss durchgeführt werden. Aber natürlich ist es ganz klar, wenn Berlin so einen internationalen Star und ein internationales Großprojekt hat, dass wir da alles tun müssen, dass das durchgeführt werden kann.
Nehmt uns doch mal so mit, vielleicht in eure Geheimnisse, soweit ihr dürft. Was sind denn eben die skurrilsten Geschichten oder auch die skurrilsten Sperrungen und auch die skurrilsten Fake-Locations, die wir gar nicht wissen? Also was ersetzt denn zum Beispiel den BER im Film? Habt ihr schon mal?
Ja, der Leipziger Flughafen.
Das ist dann Nummer 1 Ausweich.
Und ich hoffe nicht mehr lange,
Wir sind ganz oft in Leipzig auf dem Flughafen,
Aha. Gibt es da noch so eine Sachen? Brandenburger Tor auch mal diese kleine Variante in Potsdam oder wie ist das?
Naja, zumindest, also ich muss unbedingt sagen, wir arbeiten wirklich dran, dass Berliner Flughafen auch in Berlin erzählt werden kann. Wir machen das auch zusammen mit dem BER. Da sind wir jetzt wirklich in einem guten Dialog. Wir mussten auch akzeptieren, was schwierig war, aber es wollen alle, dass Berlin in Berlin erzählt werden kann. Das ist jetzt wirklich das Beispiel, das hast du wirklich voll getroffen. Das Brandenburger Tor. Also es ist sehr lange relativ einfach gewesen, am Brandenburger Tor zu drehen, was aber auch dazu geführt hat, dass wirklich jeder da drehen wollte, bis hin zu, ich spreche es mal aus, bis hin zur chinesischen Tütensuppe. Und das war natürlich etwas, wo das Bezirksamt auch gesagt hat, wir können nicht mehr alles zulassen. Dann kommen wir wieder zum Problem der Gleichbehandlung und dann hieß es, niemand darf da irgendetwas wieder machen, wenn es um Dreharbeiten für kommerzielle Geschichten geht. Andererseits kennen wir, also wir wissen, es gibt Filme, die, wenn wir uns international verkaufen wollen, wo das Brandenburger Tor im Bild sein muss. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, da haben wir nämlich auch relativ viel unterstützt, damals Shah Rukh Khan, den wahrscheinlich viele eurer Hörer kennen oder noch kennen, ist ja in Berlin gewesen mit einer actionreichen Produktion, Don 2. Und da musste es sein, dass man am Brandenburger Tor dreht. Aber wenn du die Szene siehst, dann siehst du, es ist nicht die Seite vom Pariser Platz, sondern es ist auf der Rückseite. Und du hast das Brandenburger Tor da am Ende. Dennoch, wie gesagt, das Verständnis ist natürlich dafür, für das, die Entscheidung, die es damals gab. Und man muss auch sagen, dass es inzwischen wieder Gespräch gibt und bestimmte Dinge wieder gehen. Okay. Ne, das hat sich, auch das ist so ein Prozess, zu dem man kommt in den Gesprächen mit den Behörden, mit den Bezirksämtern, dass man ein Nein versucht aufzuweichen und zu modifizieren und hier natürlich total im Interesse natürlich der Filmproduktion, aber der Stadt Berlin, weil das ist das Wahrzeichen. Das
hat die aber auch so raus. Bedingungen, wenn ihr
zum
dann
zum Brandenburger Tor habe ich aber auch noch eine bitte Geschichte, gerne, weil die ist auch ganz lustig. Da haben wir den Film Speed Racer gedreht mit den Wachowski-Geschwistern jetzt, die mit denen wir auch Matrix gedreht haben und die Sense8 gemacht haben für Netflix bei uns etc. Also die, glaube ich, jetzt schon mit 5 Produktionen in Babelsberg sind, unter anderem wohnt die eine Regisseurin auch mittlerweile in Berlin, was ja auch ganz toll ist. Und sie ist ein Riesenfan von Berlin und Babelsberg. Und in dem Film Speed Racer mussten wir auch das Brandenburger Tor aus, sag ich mal, Filmfördergründen irgendwie platzieren. Und dann wurde eines dieser Autorennen, weil es geht um Autorennen, Speed Racer, findet dann im Film immer um das Brandenburg, die fahren quasi immer ums Brandenburger Tor rum. Obwohl es ja gar keine Rennstrecke gibt, das wurde natürlich digital gemacht. Aber die fahren ums Brandenburger Tor rum. Und dann sogar als Highlight hat der Gewinner der Awards, gab dann einen Award für den ersten Platz und diese Trophäe war quasi ein kleines Miniatur-Brandenburger Tor. Und wenn man sich den Film, ich kann nur empfehlen, den Film sich mal jetzt anzuschauen, ich weiß nicht, welche Plattform den zeigt, aber wenn man da mal auf Stopptaste drückt, dann diese Statue, die der erste Platz in der Hand hält, ist ein kleines Brandenburger Tor. Und zu den Motiven selber, wir haben einen wirklich so ein Hidden Winner Motiv und das ist die Unterführung beim Messezentrum. Jeder kennt wahrscheinlich diese berühmten orangenen Wände und Keramiken, die da sind und diese Location, weil sie natürlich auch, weil das ICC selber natürlich auch sag ich mal leer war oder ist ganz oft und ganz oft verwendet wurde, haben wir dieses Motiv angefangen bei damals Hunger Games, Tribute von Panem, ganz viel. Wir haben Homeland da gedreht, die 5. Staffel, eine große Explosion. Wir haben da mit Captain America, Civil War, eine Autoszene gedreht, mit Autos, die durch die Luft fliegen. Also wir haben da, glaube ich, mit 8 Produktionen mittlerweile gedreht in dieser Unterführung.
Das ICC ist natürlich einer der fantastischsten Drehorte, die in Berlin hatte.
Okay.
Und ich sage hatte, weil das ICC fast gar nicht mehr zur Verfügung steht. Das hat natürlich auch seine Gründe, aber es ist, das ist ein Ort, wo wir uns auch sehr freuen, dass wir jetzt mit der Messe Berlin auch wieder in Gespräche gegangen sind, um das wirklich nochmal zu öffnen für die Filmproduktion. Weil solche ehemaligen, also beim ICC ist es ja so, es ist ein leerstehendes Gebäude, es gibt keine Betriebserlaubnis, deshalb darfst du nicht oder wenn, dann nur unter einem riesigen Aufwand, weil wir Kinder vom Bahnhof Zoo bei der Serie, hat das ICC übrigens auch gedoubelt. Wisst ihr noch was?
Nee.
Könnt ihr ein Quiz machen. Die Deutschlandhalle. Die Deutschlandhalle ist ja abgerissen, ne? Das berühmte Konzert damals. Ist eben dann im ICC am ICC gemacht worden. Das ICC ist so ein Ort, den wir gerne retten würden für Filmproduktionen. Das kann ja auch andere Orte entlasten. Das darf man auch nicht vergessen. Ja. Natürlich ist so ein Ort wie der ehemalige Flughafen Berlin-Tempelhof eines der Top-Motive für Filmproduktionen. Leider Gottes auch nicht so einfach, weil wenn Film dahin wollen, wollen Veranstaltungen dahin. Die Buchungsstatistik am Flughafen Tempelhof ist enorm, ist riesig, aber natürlich ist dieses Projekt, um Geschichte zu erzählen, wirklich dieses Objekt natürlich nach wie vor von riesigem Interesse. Und man denkt natürlich, wenn ein Flughafen wie der Tegel geschlossen wird, dann geht da alles.
Platz, nicht mal was sperren.
Genau. Aber ich sag mal, genau da, das ist dann das, wo wir uns drum kümmern müssen, als Filmkommission, wo wir uns mit den Behörden drum kümmern müssen. Da kommt dann auch die Senatsverwaltung Filmfreundliche Stadt Berlin ins Spiel, dass man sagt, dass solche großen Berliner Berlin-Motive, dass die weiterhin gute Drehbedingungen haben und nicht plötzlich wegfallen. Mhm. Auch wenn man versteht es ja zum Teil nicht, warum können wir nicht ins ICC gehen und da drehen. Ne? Das ist wirklich das, wo wir ins Spiel kommen und wo wir im Hintergrund sehr viel Lobbyarbeit machen können und viel machen können, um den Filmproduktionen zu helfen.
Was aber nicht so viel passiert, ist, dass ihr Locations kauft, weil man sagt, naja, jetzt kaufen wir das Ding und dann ist es unser, und dann drehen wir da, wann wir wollen.
Ja, wäre auch ein Geschäftsmodell, aber ich glaube, das macht keinen Sinn, weil am Ende bauen wir lieber die Motive. Also wir haben ja jetzt, wenn man jetzt über Motive spricht, wir haben ja in Babelsberg vor 4 Jahren die große sogenannte neue Berliner Straße gebaut oder in Englisch Metropolitan Backlot. Das sind ja 4 Straßenzüge in verschiedenen architektonischen Stilen und die können wir quasi umbauen in jede Metropole dieser Welt. Okay. Ja, also wir haben da San Francisco mit Matrix gedreht, Chinatown. Wir haben dort bis für Without Remorse mit Michael B. Jordan im Murmansk gebaut, eine russische Stadt, die ist natürlich berühmt mit Babylon Berlin, weil das auch das allererste Projekt war. Wir haben jetzt die letzte Staffel, wurde auch ganz viel in dieser Kulisse gedreht, die übrigens auch ganz ganz attraktiv für Werbeproduktionen ist. Gibt es so einen ganz berühmten Anti-Hate-Speech im Internet, Werbekampagne eines großen Telekommunikationsunternehmens, ich will es nicht nennen, aber der wird gerade total gefeiert, dieser Film, der ist komplett in dieser Außenkulisse bei uns in Babelsberg gefilmt worden. Und das ist natürlich dann eher unser Metier, jetzt da in Immobilien oder Motive zu erwerben. Das macht keinen Sinn. Bauen.
Ja. Eike, vielleicht fässt du nochmal zusammen, was kann Berlin, was kann Studio Babelsberg eben auch mit euren ganzen, also 21, du hast es gesagt, hochmodernen Studios, diesen flexiblen Außenkulissen, die ihr bauen könnt. Ja, da kann man ja nicht nur in Berlin sein, sondern überall sonst. Was kann das, was andere nicht können?
wenn es jetzt, sage ich mal,
oder weswegen ist es so beliebt?
Mit den Fachleuten sprechen würde, ist es halt dieses berühmte in budget and on time. Man muss sich einfach im Klaren sein, dass Filme machen einfach unheimlich viel Geld kostet. Also ob das nun auch ein deutscher Kinofilm ist oder wenn man es jetzt hochskaliert auf einem amerikanischen Blockbuster, wir reden da von zwischen 15 bis zu 150, 180 Millionen Euro, was so ein Film kostet. Und natürlich geht dann ein Produzent am liebsten dahin, wo er weiß, da sind gute Bedingungen, da sind tolle Leute, da sind tolle Filmemacher, da sind tolle Kreative. Und ich glaube, mit diesem Hintergrund haben wir in Berlin einfach ein ganz, ganz tolles Standing uns erarbeitet über eben diese Filme, die wir in den letzten Jahren hier hergestellt haben. Wir haben eine fantastische Filmindustrie und Branche hier aufgebaut in Berlin, Brandenburg, die eben auch international erfahren sind. Und man darf ja auch nicht vergessen, es heißt ja immer, ja, Hollywood kommt jetzt nach Berlin und die drehen und dann hauen sie wieder ab. Es sind deutsche Filmschaffende, die diese Filme machen. Nochmal, ich habe ja gesagt, wir stellen da bis zu zwischen 400 und 600 deutsche Filmcrew-Mitarbeiter ein auf diesen US-Produktionen. Das sind keine Amerikaner, die hier hinkommen. So, das sind teilweise auch internationale Teams und natürlich sind da auch Amerikaner dabei, wenn es dann der Kameramann ist oder eben der Production-Designer, sind ja teilweise Oscar-Gewinner. Die arbeiten aber dann mit unserem Team zusammen.
Wahnsinn,
und die gehen dann auch wieder auf einen deutschen Film. Also das ist wirklich diese Effekte, die daraus resultieren, dieser Know-how-Transfer. Ja, da arbeitet jetzt, ob das jetzt Kameraabteilungen sind, die arbeiten jetzt mit wirklich dann Oscar-Preisträger zusammen und gehen dann eben auf einen auf einen deutschen, auf in eine deutsche Produktion rein und bringen natürlich diese Erfahrung damit rein. Das kann ja auch nur dann für diese gesamte Branche in Deutschland wichtig sein. Und das ist halt wichtig, dass wir das auch weiterhin in der Zukunft unterstützen. So, und das muss ich kurz auch ansprechen. Und dazu gehört natürlich dann auch eben diese Rahmenbedingungen, was die Filmförderung angeht. Es hat schon einen Sinn, warum andere Länder auf der ganzen Welt diesen Filmen einen sogenannten Anreiz geben. Das heißt, die gehen dann in ein Land oder zu einer, und heute kann jeder Film überall hergestellt werden aufgrund der Digitalisierung. Die gehen dann dahin und man muss denen einen Anreiz bieten in der Filmförderung, damit die überhaupt kommen. Und da sind andere Länder gerade so ziemlich stark an uns vorbeigezogen und wir geraten da immer mehr so auf die hinteren Bänke mit Deutschland und der deutschen Filmförderung. Und da bedarf es dringend einer Anpassung auch, damit wir es eben auch weiter zukünftig schaffen, eben diese internationalen Produktionen nach Berlin und Brandenburg zu holen. Da gibt es zum Beispiel beim German Motion Picture Fund Kappungsgrenzen. Das heißt, die maximale Summe der Förderung liegt bei 10 Millionen Euro. Mhm. Wenn wir jetzt aber ein Projekt haben, was zwischen 60 und 80 Millionen Euro kostet, die brauchen dann aber entsprechend mehr als diese 10 Millionen. Die kriegen sie eben auch in anderen Ländern. Man darf nicht vergessen, die Förderung, die sie bekommen, ein Vielfaches von dem geben sie ja wieder aus. Deswegen sage ich auch ganz explizit Anreiz. Am Ende ist es ein Wirtschaftseffekt dahinter. Das ist, man gibt der Produktion 1 Euro, man bekommt aber am Ende da zwischen 5 und 7 Euro wieder zurück. So, und dann stellt sich die Frage, willst du dieses Geschäft machen oder willst du dieses Geschäft nicht machen? Also es ist wirklich ein wirtschaftlich hochattraktiv für den Filmstandort Berlin-Brandenburg oder überhaupt Deutschland insgesamt. Und dann haben wir wirklich Situationen wie Filme wie Atomic Blonde, wie Charlize Theron, der komplett in Berlin spielt, der Film, wurde komplett in Budapest gedreht. So, da könnte ich jetzt noch zig weitere Beispiele, auch von deutschen Produzenten. Nehmen wir Charité, die Serie. Nehmen wir Kudamm, weiß ich nicht, 63, 56. Ja. Die wurden in Prag hergestellt. Man hat den Kudamm in Prag aufgebaut.
Du hast schon, Christiane, du wolltest schon einhaken. Bei dir will ich aber auf jeden Fall wissen, du hast auch schon gesagt, die Pünktlichkeit, der Fleiß, die Genauigkeit, da sind wir Deutschen ja für bekannt. Das haben wir vielleicht auf der Pro-Seite, auf der Kontra-Seite, eben Digitalisierung und Bürokratie. Ist das so? Also ist das schon auch so, dass die Leute denken, oh Gott, aber in Deutschland dauert das wieder so lange und dann müssen wir wirklich 200 ausgedruckte Blätter per Hand ausfüllen. Ist das auch eine Hürde?
Nee, das ist für mich nicht die Hürde. Okay. Das Ding ist, wir sind einfach wie alles gerade in einem Prozess. Es wandelt sich alles und so ist es natürlich auch bei den Behörden und so ist es bei der Digitalisierung. Du kennst es vom Bürgeramt und so weiter. Das Ding ist, worauf wir achten müssen, ist, dass die Vorbereitungszeiten in den Produktionen immer kürzer werden. Dass es eben für Filmproduktionen auf gar keinen Fall funktioniert, dass eine Behörde sagt, in 6 Wochen kriegen sie Antwort. Also das Verständnis für die Abläufe und die Prozesse bei den Filmproduktionen muss bei den Behörden klar sein, weil zum Teil fangen die ja wirklich erst 6 Wochen vorher an, die Produktion so zu planen, dass sie auch Anträge stellen können. Und wir reden wirklich bei Filmproduktionen, jetzt mal im Vergleich zum Bürgeramt, von Fristen von 3 Wochen. Die möglichst auch nicht länger sein sollte. Wenn Sie einen Antrag stellen, heißt das ja, dass Sie alle komplett, nehmen wir jetzt mal 25 Drehtage, dass Sie alle Maßnahmen für diese 25 Drehtage planen müssen in kürzester Zeit und dass dann die Flexibilität, irgendwas zu ändern, weil irgendeine Genehmigung nicht erteilt werden kann, einfach nicht da ist. Weil auch die Schauspieler haben Sperrzeiten. Klar. Sperrzeit heißt, der Schauspieler kann an dem Tag nicht. Also es ist logistisch. Das ist fast ein bisschen zu kurz gekommen, weil ich vorhin abgeschweift bin. Aber diese logistische Meisterleistung, die einfach in den Produktionen, egal ob groß oder klein, erbracht werden, die ist enorm. Und darüber muss man sprechen. Und da müssen sich einfach die Behördenprozesse, Genehmigungsprozesse angleichen. Wenngleich wir wissen, wie die Situation in den Behörden ist.
Was bringt uns das denn wirtschaftlich? Also der Berlin als internationale Film- und Fernsehen- und Serienproduktionsstätte, was bringt das uns wirtschaftlich und natürlich auch arbeitstechnisch? Ihr seid ja irgendwie auch Arbeitgeber natürlich, dann schafft ihr Arbeitsplätze dadurch.
Die Filmindustrie in Berlin ist ein sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor, insbesondere für den Arbeitsmarkt. Und einerseits sind es Arbeitskräfte, andererseits sind es Dienstleister. Also weil jeder Toilettenwagen muss angemietet werden. Es muss muss Catering angewendet, Fahrzeuge. Das muss alles, ne? Dienstleistungen werden genommen, Technikverleiher verdienen daran. Also im Prinzip ist es natürlich eine wirtschaftliche Einnahme für verschiedene Dienstleistungszweige, die an der Filmproduktion sozusagen beteiligt sind. Darüber hinaus hast du natürlich die Behörden nehmen durchaus auch einiges ein. Das heißt, die Bezirke verdienen natürlich daran, wenn in Berlin auf öffentlichem Straßenland gedreht wird. Motivgeber verdienen daran und inzwischen sehr viel. Da sind wir eher dabei zu sagen, heieiei, guckt mal bitte auch auf die Budgets der Produktionen. Und da sind Unterschiede zu machen. Und sicherlich kann man eine größere Produktion etwas mehr Motivmiete zahlen, aber bitte wendet es nicht gleich auf die nächste kleinere durchschnittliche Produktion
an. Also Motivgeber im Sinne von, wenn die Wohnung vermieten oder wie?
Die Wohnung oder auch größere Motive, Museen zum Beispiel.
Okay, ja, verstehe.
Da dürfen wir da nicht sagen, dass Brad Pitt dabei ist, weil dann wollen sie gleich den 10-fachen Preis haben. Wir haben wirklich die Chance, eine große Branche aufzubauen, eine Industrie aufzubauen, die, finde ich, auch so wichtig ist, auch für andere Bereiche, gerade kreative Bereiche. Und nochmal, wenn wir 3 bis 4 Produktionen haben, haben wir bis zu zwischen 2.500 und 3.000 Leute fest angestellt. Ja, das sind keine Freiheiten. Wir stellen die fest ein auf diesen Projekten.
Ja. Du hast dich schon ganz eifrig gemeldet, Christiane. Möchtest du noch was loswerden?
Ich habe gerade noch mal so ein bisschen über Botschafterproduktion nachgedacht und will unbedingt nennen The Queen's Gambit. Zeigt alle Vorteile, die Berlin hat. Zeigt Locations, die gar nicht Berlin erzählen, sondern Moskau, Mexiko, Amerika und sicherlich noch Frankreich, glaube ich auch, ist eine großartige Location. Du glaubst es gar nicht, dass diese Serie in Berlin gemacht wurde. Und du hast auch nichts davon gelesen, als die Serie gedreht wird. Ja. Aber im Nachhinein ist es total interessant, da mal zu gucken, was erkenne ich.
Könnt ihr Privatfilme und Serien noch gucken, auch einfach als zusehende Person? Oder sagt ihr, ach, das ist doch hier nicht gedreht, ach, das ist doch da nicht. Oder ist das so eine Berufskrankheit, dass ihr das gar nicht könnt?
Also mir fällt es schwer, Filme zu schauen, bei denen ich wirklich involviert war. Ja, also die wir gedreht haben und wo ich dann auch oft am Set war. Dann achte ich oft nicht mehr auf den Inhalt, sondern ich gucke wirklich dann eher auf die Kulisse, auf den Hintergrund. Ist da nicht doch irgendwo noch irgendwie so ein Notausgangszeichen, was wir aus Versehen mitgenommen haben? Nein, aber umso stolzer bin ich natürlich, wenn es ein toller Film ist. Klar. So, ja. Aber ansonsten, kann ich auch Filme ganz normal konsumieren und enjoyen.
Habt ihr eine Lieblingsgeschichte, eine skurrilste Geschichte von irgendeinem Dreh, wo eben was vergessen wurde und du im Kino saßt und dachtest, oh Gott, da ist der Tesla, wo wir 1920 unterwegs sind oder irgendwie sowas oder eine skurrile Anwohner. Also Josephine Busch hat auch gesagt, natürlich, wir sind in Berlin und wenn es dann mal lauter wird im Hinterhof, dann wird natürlich auch mal am Fenster geschrien mit schönem Berliner Dialekt. Ich glaube, es hackt und so weiter. Habt ihr irgendwie so eine Sachen?
Also ich meine, ist gar nicht so alt. Ist in der Tat in einem Film Uncharted passiert. Ich darf es euch erzählen, da gibt's weil es fällt wirklich kaum auf, aber mir ist es eben genau da aufgefallen, da gibt's eine Szene, die in einem Hotel spielt im Film, Mark Wahlberg und Tom Holland kommen aus dem Eingang raus. Das spielt aber eigentlich in London, diese Szene. Die haben wir in Berlin gedreht und im Hintergrund ist aber eine Berliner Bushaltestelle. Und da ist mir so ein bisschen die Kinnlade rum.
Weil man auch das Deutsch dann lesen konnte.
Nein, das nicht, okay. Aber man erkennt natürlich diese DBVG-Farben und so.
Die haben sich wieder gefreut.
Die steht nicht in London, diese Bushaltestelle.
Schön. Genau.
Aber ansonsten, für mich ganz persönlich waren mit Sicherheit die aufregendste Zeit, ich bin jetzt ja auch seit 18 Jahren schon im Studio Babelsberg tätig, war mit Sicherheit Tarantino mit den Glorious Bastards, das war für alle Beteiligten natürlich die tollste Erfahrung. Also weil Tarantino, jede Woche hat er das gesamte Team eingeladen bei uns ins Kino, hat Pizza und Bier bestellt und hat seine Lieblingsfilme gezeigt, die ihn inspiriert haben zu den Glorious Bastards, hat quasi vor jedem Film so einstündige Rede mit einem Mikro gehalten, was an diesem Film so toll ist und hat alle wirklich ob das die Fahrer sind, die Büroleute, er hat alle Mitarbeiter von Babelsberg eingeladen und das war wirklich so auch vom filmischen her und vom Spirit her des Filmemachens. Am Ende geht's ja um Kreativität und wir arbeiten eng mit kreativen Leuten zusammen. War das so für mich die allerschönste Erfahrung in Babelsberg bisher.
Berlin in Serien und Filmen ja. ist einfach nach wie vor großartig
Schön.
Zu sehen.
Na klar, ja, auch jedes Mal, wenn man das selber sieht in der Serie oder in einem Film und man kommt aus Berlin oder auch nicht oder man weiß, es ist die Hauptstadt, das ist doch, geht einem jedem Mal das Herz auf, weil man denkt, gucke, da sind wir.
Und noch lange nicht alles entdeckt.
Eben, eben.
Wird ja auch viel gebaut noch. Ja.
Eben, eben. Allein jetzt, was wir schon wieder erfahren haben, da haben wir Hausaufgaben, das nochmal zu rewatchen und nochmal ganz genau hinzugucken. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch und dass ihr uns da so viel Einblicke hinter die Kulissen gegeben habt. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Wir danken dir.
Und in der 7. Folge des Podcasts Kiez und Schnauze, unsere Themen, unsere Stadt, widmen wir uns dem Thema Innovation. Genauer gesagt dem Gaming-Standort Berlin und seinen technischen, wirtschaftlichen, aber auch kulturellen Neuerungen und Entwicklungen in Bezug auf Games. Denn die Games-Branche in Berlin ist führend in Deutschland und verzeichnet bundesweit sogar das stärkste Wachstum. Mit rund 200 Games-Unternehmen, zentralen Verbänden, aber auch Institutionen und speziellen Ausbildungsstätten bietet die Hauptstadt nämlich die dichteste und vielfältigste Gaming-Industrie in Deutschland an. Wahnsinn. Und da wollen wir natürlich wissen, was diese Entwicklung unter anderem wirtschaftlich für Berlin bedeutet und welche weiteren Gaming-Innovationen made in Berlin wir quasi erwarten können. Dabei gehen wir auf viele verschiedene Aspekte ein, wie beispielsweise neue Gaming-Technologien, zum Beispiel also Virtual Reality, ja. Aber auch E-Sports, ganze Gaming-Events in Berlin oder auch die Förderung der Games-Branche durch den Bund, neue Unternehmen, die sich gründen und auch neue Hotspots für Gamer und Gamerinnen in Berlin. Und das bequatschen wir unter anderem mit Felix Falk, er ist Geschäftsführer des Gamerverbands. Das alles und noch ganz viel mehr in der nächsten Folge. Wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid.
Kiez und Schnauze. Unsere Themen, unsere Stadt. Überall da, wo es Podcasts gibt.